Deutschlandfunk zur Diskussion.
Hongkongs Kampf, Europas Dilemma. Die Diskussionsleitung hat Martin Sagatta.
Die Bilder brutaler Gewalt, die schrecken auf. Dennoch waren am Wochenende mehr als 1 Million Menschen auf den Straßen Hongkongs, um zu demonstrieren. Proteste, die schon seit Wochen anhalten und bei denen es längst um mehr geht als ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Die Demokratiebewegung in der ehemaligen britischen Kolonie, die 1997 an China übergeben wurde, sieht die damals für 50 Jahre garantierten Rechte gefährdet und Peking droht, indem schon Soldaten vor die Tore der Stadt Hongkong beordert worden. Wie gefährlich ist diese Zuspitzung, die uns schon deshalb betrifft, weil China zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands mit aufgestiegen ist und schon mehr als 600 deutsche Unternehmen auch in Hongkong vertreten sind? Schweigt die deutsche Wirtschaft deshalb zu der Gewalt, wie ihr vorgeworfen wird? Ist die Politik der EU da viel zurückhaltend? Hätten die Europäer denn überhaupt Druckmittel? Fragen, denen wir in der nächsten Dreiviertelstunde nachgehen wollen, mit Gästen, die da alle Erfahrungen haben. Eva Korell, die uns aus München zugeschaltet ist, war lange Jahre ARD-Korrespondentin und auch 1997 mit dabei, als Hongkong zur Sonderverwaltungszone gemacht wurde. Mittlerweile ist sie Auslandschefin im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks. Felix Li, ein chinesischstämmiger Journalist, ist gerade erst aus China zurückgekehrt zur Tageszeitung Taz, für die er lange Jahre Korrespondent in Peking war. Mit ihm in unserem Hauptstadtstudio ist Reinhard Bütikofer, früher Chef der Grünen in Deutschland, jetzt außenpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und auch vorgeschlagen als Vorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments. Und im Studio in Berlin ist auch Volker Dreyer mit dabei, der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Hongkongs Kampf, Europas Dilemma, bevor wir uns damit dem Umgang mit China und Hongkong widmen. Doch erst einmal ein Blick auf die aktuelle Situation. Felix Li von der Taz, Sie waren ja unzählige Male in Hongkong, erst kürzlich wieder. Und Sie sind ja auch nahezu täglich da noch in Gesprächen mit Ihren Kontakten in der Stadt. Für wie gefährlich oder für wie besorgniserregend halten Sie da jetzt die aktuelle Situation?
Also die Lage in Hongkong ist nach wie vor sehr angespannt. Ich persönlich bin froh darüber, dass das letzte Wochenende die Großdemonstration über 1 Million Menschen auf der Straße, dass das friedlich gelaufen ist, weil die Wochen zuvor, da gab es ja täglich auch Proteste mit einigen 10.000 Teilnehmern, die mündeten mehr oder weniger doch immer wieder in Gewalt. Und das ist eine Radikalisierung auf beiden Seiten, auch von der Staatsgewalt. So sehr ich nachvollziehen kann, warum die Protestierer, gerade die jungen Leute, frustriert sind, nachdem sie vor 5 Jahren friedlich protestiert hatten, weitgehend friedlich, und keine ihrer Forderungen in den letzten 5 Jahren erfüllt worden sind, so sehr ich deren Frust verstehe, hatte ich mir dann doch sehr große Sorgen gemacht, dass diese Radikalisierung, die in den letzten Wochen stattfand, dass das böse endet, dass China doch direkt eingreifen könnte und blutig in irgendeiner Weise reagieren würde. Also, dass das jetzt erstmal zumindest deeskaliert wurde, in dem Sinne, dass da jetzt über 1 Million Menschen friedlich auf der Straße waren, das hat mich dann doch etwas beruhigt. Aber nichtsdestotrotz, die Lage bleibt angespannt.
Eva Korell, wie blickt man denn auf diese Zuspitzung, wenn man wie Sie 1997 vor Ort mit dabei war, als die britische Kolonie Hongkong an China übergeben wurde, mit der ja vertraglich vereinbarten Garantie aller möglichen Rechte für 50 Jahre? Da waren ja viele der Meinung damals, Hongkong werde vielleicht sogar abfärben, werde China vielleicht sogar verändern. Haben Sie daran damals auch geglaubt?
Absolut. Ich glaube, da waren wir alle ein bisschen zu optimistisch, weil China ja natürlich in diesem Prozess der Reformen und der Öffnung und auf schon einen weiten Weg gegangen war. Und weil man eben damals dachte, allein die Tatsache, dass die Chinesen jetzt sowas anbieten, dass sie sozusagen da diesen Spagat überhaupt wagen, ein Land, zwei Systeme, dass sie also ein total kapitalistisches System eben mit all seinen Freiheiten zu bewahren versprechen, zumindest für eine gewisse Zeit. Allein das zeigte ja für viele schon, vielleicht ist das ja etwas, was sich China dann auch in 50 Jahren, wohin sich China dann auch entwickelt. Also da war schon viel Optimismus dabei, aber nicht nur, muss man sagen. Also ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Tag der Übergabe, da hat es damals auch in Strömen gegossen und alle haben gesagt, als dann die Yacht Britannica mit dem Gouverneur ablegte, haben gesagt, so, der Himmel öffnet seine Schleusen, Hongkong weint, weil die Briten abziehen. Und für viele Hongkonger war das schon auch ein wehmütiger schwieriger Tag, weil sie einfach es so gewohnt waren, dass alles, es lief alles gut, es gab keine großen Einmischungen. Also die Briten waren nicht als Kolonialmacht beliebt, aber das, den Freiraum, den sie den Hongkongern damals gelassen haben, alles, was möglich war, das war schon etwas, wo viele dann ahnten, das wird so vielleicht nicht weitergehen. Denn die meisten Hongkonger kamen ja aus dem Mainland, aus China, und sie waren ja dort zum Teil auch vor Verfolgung oder vor Unterdrückung geflohen. Also so ein bisschen skeptisch war man doch, was der neue Souverän da mit dieser Stadt vorhatte.
Reinhard Bütikofer von den Grünen, Sie beschäftigen sich ja zum einen schon lange mit China und müssen das jetzt vielleicht noch oder dürfen das jetzt vielleicht noch viel intensiver tun, wenn Sie Vorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments werden. Wie blicken Sie da auf Ihren möglichen neuen Job? Also für wie bedrohlich halten Sie diese Zuspitzung in Hongkong jetzt?
Ich gebe Felix Lee recht. Das ist sehr angespannt, und während auf der Seite der Demokratiebewegung in Hongkong tatsächlich was gelernt worden ist, so würde ich das beschreiben, dass die am letzten Wochenende friedlich demonstriert haben und sich auch öffentlich entschuldigt haben für bestimmte Gewalttaten, die stattgefunden hatten. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen, aber dem entspricht nicht eine vergleichbare sozusagen Deeskalierung auf Pekinger Seite. Wenn ich mir die Sprache anschaue, mit der in der Global Times oder in der wichtigsten Zeitung der KP Chinas über diese Demokratiebewegung geredet wird, da werden dieselben scharfen, verächtlichen Begriffe benutzt, mit denen man vor 30 Jahren die Studenten auf den Tiananmen sozusagen zu Staatsfeinden, zu Volksfeinden erklärt hat. Da gibt es noch keine deutlichen Signale, dass auch dort verstanden worden wäre, dass es letztlich nur eine politische Lösung geben kann. Hongkong ist Teil Chinas. Wer sich einbildet, das könne man ändern, ich glaube, der operiert vollständig illusionär. Aber die große Zahl der Hongkongerinnen und Hongkonger hat ja jetzt nun deutlich signalisiert, dass sie nicht bereit sind, deswegen auf ihre Rechte zu verzichten. Und dass da nochmal 1,7 Millionen Menschen unterwegs waren und dass es nicht gelungen ist, die radikaleren Kräfte völlig zu isolieren und der Bevölkerung einzureden, das Problem seien eigentlich nur die, die Steine schmeißen. Das ist doch auch eigentlich etwas, was in Peking zum Nachdenken führen muss, wenn dort das Nachdenken überhaupt noch gewollt wird.
Und was wir hören, Peking übt da auch wegen der Proteste ganz massiven Druck offenbar auf Unternehmen in Hongkong aus. Die sollen mäßigend auf ihre Mitarbeiter einwirken, möglichst darauf hin, dass die sich offenbar in diesen Demonstrationen nicht beteiligen. Volker Dreyer vom DIHK, bevor ich jetzt da frage, ob und wie deutsche Unternehmen das auch schon zu spüren bekommen, sagen Sie uns doch bitte kurz, wie wichtig ist Hongkong für die deutsche Wirtschaft?
Hongkong hat sich durch die Vorgehensweise ein Land, zwei Systeme, seine Position als Logistik- oder Vertriebs- und Handelsplattform, Finanzstandort für Geschäfte von ganz vielen Unternehmen weltweit mit China, aber auch mit Ländern Südostasiens, entwickelt, hervorragend entwickelt, gut positioniert aus der deutschen Sicht. Sie sagten, es sind 600 Unternehmen vertreten, die beschäftigen knapp 40.000 Menschen in Hongkong, viele sehr, sehr hochqualifiziert. Wir sprechen auch von Innovationen, die dort stattfinden, die anderswo, gerade in China, dann hochskaliert werden. Also Hongkong ist im Moment, Nabel der Welt ist übertrieben, aber ein Nabel zu Ostasien und Südostasien ist es schon und damit ein Zugang.
Und von diesen 600 Unternehmen, was hören Sie da im Moment von denen? Also wie weit sind die betroffen von den Protesten und auch möglicherweise jetzt schon vom Druck der chinesischen Behörden?
Es gibt einzelne Unternehmen, die merken in ihren Geschäften, gerade wenn sie konsumentenorientiert agieren, dass diese Unruhe auf den Straßen sich auch in den Büchern niederschlägt, negativ niederschlägt. Aber weitgehend laufen die Aktivitäten auf einem relativ normalen Niveau, neben der Besorgnis, die in den Unternehmen auch vorherrscht. Von Druck seitens China haben wir noch nichts gehört. Wir sind mit der Deutschen Handelskammer in Hongkong seit 1983 dort tätig und auch in den letzten Jahren. Also als sozusagen der westliche Zugriff oder britische Zugriff dann, Frau Korrell hat gerade davon berichtet, abgenommen oder nicht mehr so da war, hat hier der Zugriff merklich auf die Unternehmen auch nicht zugenommen. Die Unternehmen sind vielmehr da, weil in Hongkong eben ein hohes Maß an Meinungsfreiheit, an Pressefreiheit, an Versammlungsfreiheit, an Internetzugang herrscht, wie es im Festland China so nicht vorhanden ist. Und deswegen ist das System oder ein Land zwei Systeme, dieser Ansatz, in sich auch stimmig und ist aus unserer Sicht auch, aus der Sicht Chinas, glaube ich, nicht eine Situation, die jetzt gewünscht wurde und die irgendwie China weiterhilft.
Frau Korrell, da vielleicht gleich die Frage. Herr Bütikofer hat das angesprochen. Er hat den Vergleich gezogen mit 1989, mit diesem fürchterlichen Massaker im Zentrum von Peking. Haben Sie die Befürchtung, gibt es da Parallelen?
Also ich glaube, dass die Situation schon eine andere ist. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch in einer ganz anderen Zeit leben. Also das, was in Hongkong passiert, auch da sieht man ja, dass die Proteste, zum einen glaube ich ganz grundsätzlich, wir leben einfach in digitalen Zeiten und da sieht man schon, wie das hineinspielt in diese ganze Situation. Zum einen durch die Propaganda von staatlicher Seite, von chinesischer Seite, wo versucht wird eben zum Beispiel über soziale Medien die Demonstranten zu diskreditieren, wo sie im Inneren Chinas sozusagen ein ganz anderes Bild zeichnen. Also das ist schon mal ganz anders. Und die Demonstranten auf der anderen Seite sich eben über digitale Methoden, über die sozialen Medien vernetzen oder sich zumindest der Versuch starten, das alles zu steuern, sich zu verabreden, so ein bisschen nach Schwarmintelligenz. Das ist ganz anders. Ich glaube, dass 1989 die Situation der Studenten damals, es war viel naiver und man hatte auch, glaube ich, damals sehr viel mehr Hoffnung, was eine mögliche Demokratisierung Chinas betrifft. Also nicht erst 97, sondern auch damals schon waren ja die Studenten eigentlich auch angetreten mit den Forderungen nach China müsse sich demokratisieren, China hatte sich geöffnet. Also da war viel mehr Optimismus. Ich glaube, dass jetzt in Hongkong der Optimismus gar nicht mehr so groß ist, sondern es ist eher der Mut der Verzweiflung, der da aus den Demonstranten und aus dieser ganzen Situation spricht.
Felix Li, hat China da auch was gelernt? Man stand ja da wirklich dann am Pranger der Weltöffentlichkeit. Es hat damals dann auch Wirtschaftssanktionen gegeben. China hat sich gewaltig verändert in der Zeit, auch seit 1997 gewaltig verändert. Haben die Chinesen, was da Proteste angeht, den Umgang damit, haben die da gelernt?
Ich habe das Gefühl, nein. Also ich dachte lange Zeit, China hat gelernt, ist auch in der Moderne angekommen und weiß, China ist ja auf eine Art auch ein hochmodernes Land, also gerade was auch Internettechnologie und so weiter betrifft und diese neuen Kommunikationsformen. Aber wie die chinesische Regierung jetzt reagiert auf die Proteste, da hat man doch den Eindruck, da haben sich da wieder die Steinzeitkommunisten durchgesetzt und wissen, ich glaube, momentan ist es sogar so, sie wollen, Peking möchte momentan eigentlich gar nicht in dem Sinne da jetzt mit Gewalt in Hongkong einmarschieren und dort die Proteste niederschlagen. Das ist gar nicht im momentanen Interesse von Peking, zumal am 1. Oktober der 70. Jahrestag der Volksrepublik gefeiert werden soll. Da will China eigentlich mit Prunk der Welt zeigen, wie stark und wie mächtig und wie erfolgreich sie auch geworden sind. Und da kommen diese Proteste in Hongkong natürlich sehr ungelegen und da möchte sie natürlich eigentlich auch nicht solche blutigen Bilder haben. Aber doch, wie die Reaktionen, wie Herr Bütikofer das jetzt auch eben nochmal beschrieben hat, der letzten Tage gezeigt haben, vom Vokabular, vom Drohpotenzial, da fühlt man sich doch sehr, sehr stark erinnert an düstere Zeiten, die es in der Vergangenheit mit der KP gegeben hat.
Ich wollte, Herr Sagata, noch auf einen Aspekt hinweisen, den ich gestern gefunden habe in einem Artikel der größten Zeitung aus Hongkong, der South China Morning Post, die der Frage nachgegangen sind, warum versteht eigentlich Peking nicht, was die Hongkonger wollen? Und Dann wurde sehr ausführlich beschrieben, welche Ministerien in Peking, welche staatlichen und auch Parteizentralen alle ihre Beobachter in Hongkong haben. Und am Schluss von dem Artikel war ein Bild, das heißt, eigentlich verstehen die schon in Peking, was die Hongkonger wollen. Sie wollen es nur nicht hören. Also das, was Sie vorhin beschrieben haben, Frau Korell, da gab es eine andere Hoffnung darauf, dass China sich in eine Richtung entwickeln würde, die vielleicht nicht so eine musterliberale Musterdemokratie wird, aber jedenfalls ein Stück weit Spielräume, gesellschaftliche Selbstgestaltungsspielräume öffnen würde. Ich glaube, das ist heute unter dem Regime von Xi Jinping weg. Alle diese Grauzonen, die es noch unter seinem Vorgänger gab, wo auch zivilgesellschaftliche Gruppen was gestalten konnten, im Kleinen, die sind eingeebnet worden. Und ich glaube, ich stimme Felix Li zu, dass das jetzt nicht im Interesse der Pekinger Führung sein kann, da jetzt mit Gewalt draufzuschlagen. Das hätte extrem hohe politische und ökonomische Kosten für Peking. Aber die Bereitschaft, sozusagen auf einen Kompromiss zu sinnen, die sehe ich nicht. Von Deng Xiaoping ist ja dieses Konzept, dass man 50 Jahre lang zwei Systeme hat. Faktisch hat Peking längst angefangen, dieses Konzept selbst zu untergraben. Deng Xiaoping hat damals sogar gesagt, das weiß ich von Martin Lee, einen der großen Demokraten aus Hongkong, und wenn nach 50 Jahren wir nochmal 50 Jahre brauchen, dann kriegt ihr nochmal 50 Jahre in Hongkong. Und die heutige Führung in China ist nicht mehr bereit, dieses Maß an Autonomie zu gewährleisten. Und ohne ein Umdenken da weiß ich nicht, wie da ein Ausweg aus dem Dilemma geschehen soll.
Also wenn die, gerne. Ein Nachtrag noch, was sich wahrscheinlich doch auch im Vergleich von vor 20 oder auch vor 30 Jahren verändert hat, und zwar zum Negativen. Das ist doch, dass der Chauvinismus und Nationalismus in der chinesischen Bevölkerung. Und das ist auch insofern beängstigend, als dass auch die Bevölkerung oder die kommunistische Führung zumindest denkt, wenn sie jetzt Schwäche zeigt, dann sei das mit Gesichtsverlust verbunden und dann würde sie Schwäche auch gegenüber der eigenen Bevölkerung zeigen. Und diese Denkart, die ist tatsächlich in China auch weit verbreitet. Da gibt es natürlich keine repräsentativen Umfragen dafür, aber den Eindruck, den habe ich schon auch in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten bekommen, dass in China die Bevölkerung überhaupt gar kein Verständnis zeigt für die Anliegen der Demokratieproteste in Hongkong.
Welche Rolle kann da das Ausland spielen? Das bringt uns ja zu dieser Frage, Eva Korell. Also wie sollte da der Westen, wie soll Deutschland oder die EU, wie sollte die deutsche Wirtschaft mit China umgehen? Sie haben das ja lange in China beobachtet, jetzt aus Deutschland. Steckt man da in einem Dilemma, weil China so unendlich wichtig ist als Handelspartner?
Ich glaube, das Dilemma ist sogar heute noch größer als vor ein paar Jahren. Also Felix Lies hat es ja beschrieben, das Regime hat einfach auch, glaube ich, noch einmal die Schrauben ein bisschen fester angedreht, das Neue unter Xi Jinping. Also früher war schon die Hoffnung, dass man eben mit Druck, mit auch durchaus mit Sanktionen, mit ständigen Beschwören auch von Menschenrechten etwas erreichen konnte, weil man China ein bisschen so da, ja, China hatte ja auch Interessen, die es an den Westen, Wünsche an den Westen, das war zum Beispiel vor den Olympischen Spielen, da war dann immer noch so, dass China sehr viele Zugeständnisse machte, weil es eben mit Blick auf diese Olympischen Spiele ja auch wollte, dass der Westen, dass es ein gutes Bild im Westen abgab. Und das finde ich, das sehe ich heute alles nicht mehr. Also ich sehe wirklich, dass die Spielräume sehr viel schmaler geworden sind, sehr viel kleiner. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch große Spielräume gibt. Nichtsdestotrotz denke ich, man muss trotzdem immer wieder darauf beharren, dass natürlich bestimmte Dinge nicht gehen. Und ich sehe da schon, dass in den letzten Jahren der Westen da auch sehr viel geschwiegen hat zu Situationen in China oder zu Handlungen der Pekinger Regierung, die man eigentlich viel heftiger hätte kritisieren müssen. Sei es, dass man irgendwelche Buchhändler aus Hongkong völlig rechtswidrig verschleppt, die dann plötzlich in China auftauchen. Solche Dinge, wo man eigentlich nicht großen Protest gehört hatte aus dem Westen, weil man dachte, naja, das sind jetzt so Einzelfälle, das wird schon wieder und so. Und ich finde, das rächt sich jetzt. Das ist das eine. Und es rächt sich auch, man sieht natürlich, dass im Moment Europa nicht in der allerbesten Position ist, was das Vertrauen in seine Demokratie und seine demokratischen Werte betrifft. Da hat es ja einen sehr großen Vertrauensverlust gegeben, auch in den Beziehungen zu den USA zum Beispiel. Und das hat alles China in die Hände gespielt letztlich. Und die Chinesen nutzen das natürlich auch aus. Sie sagen, schaut mal, wie weit ihr kommt hier mit eurer Demokratie. Das bringt ja alles nichts. Ja, gibt es Terroranschläge. Also da gibt es ja genug Beispiele, wo die Chinesen sich so vermeintlich mächtiger fühlen und überlegener auch, was ihr System betrifft. Und das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, um jetzt zu sagen, ja, Moment mal, aber ihr müsst bitte auch eure Versprechen, eure Zusagen halten. Ihr müsst Demokratie, wie ihr sie zugesichert habt, gewähren. Ihr müsst die Menschenrechte, die Bürgerrechte, die er den Hongkongern versprochen hat, auch einhalten. Also das ist im Moment wirklich gerade nochmal doppelt schwierig.
Volker Dreyer, warum hält sich die deutsche Wirtschaft da zurück? Diese Kritik gibt es ja. Eine große deutsche Tageszeitung, die stellt jetzt die Frage, warum schweigt die deutsche Wirtschaft zu der Gewalt in Hongkong? Also warum kommen da keine eindeutigen Äußerungen? Kann man sich das nicht leisten?
Also wir schweigen nicht seitens der Wirtschaft zu Gewaltanwendung. Also da hat sich die deutsche Wirtschaft, die oder der Teil, der sich in dieser Region engagiert, ausgedrückt, dass wir uns davon distanzieren. Die Frage ist, gegen was soll jetzt die Meinung erhoben werden oder eine Meinung gebildet werden? Es ist richtig, die deutsche Wirtschaft ist in Hongkong aktiv. Gerade, ich habe es beschrieben, weil dort ein hohes Maß an dem vorherrscht, wie wir es gewohnt sind, auch wirtschaftlich zu agieren. Und in Verbindung mit dem riesigen Potenzial, was China in den letzten Jahren, also Festlandchina, die Volksrepublik, entwickelt hat. Jetzt kann man sagen, ja, sollen deutsche Unternehmen in China nicht wirtschaftlich tätig sein, wenn China nicht die gleichen demokratischen Rechte ihren Bürgerinnen und Bürgern gewährt, wie wir das in der Bundesrepublik Deutschland tun. Das wäre dann eine sehr harte Forderung. Die Frage ist, wo wir dann international noch agieren können.
Erstmal ging es ja um klare Stellungnahmen. Also es hat ja noch jetzt niemand gefordert, sie sollten sich da zurückziehen, was wahrscheinlich auch gar nicht ginge.
Ja, also insofern sage ich nochmal, der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft und da sind die Spitzenverbände alle dabei und auch die deutschen Unternehmen, die in Asien-Pazifik tätig sind und damit auch in Hongkong, haben sich distanziert von Gewaltanwendung und haben sich bekannt zu den Rechten, die wir dort vorfinden in Hongkong. Ganz generell, wohl nicht in dem gleichen Ausmaß, wie wir das hierzulande gewohnt sind. Aber das ist doch gerade der Grund, warum so viele Unternehmen in Hongkong da sind.
Die Erwartung an die Wirtschaft ist doch nicht, dass sie in das Horn tutet, dass die Gewalt von den Demonstranten ausginge, sondern die Erwartung an die Wirtschaft ist,
Das haben wir auch nicht getan.
Ja, Sie reden die ganze Zeit davon, dass man muss die Gewalt ablehnen. Ich denke, man muss schon auch klar machen, dass man es zum Beispiel nicht akzeptieren kann, wenn jetzt von der chinesischen Führung gegenüber einzelnen Wirtschaftsunternehmen in Hongkong Druck ausgeübt wird, dass die Angestellte rausschmeißen, die an Demonstrationen beteiligt sind. Nach dem Grundgesetz Hongkongs hat jeder Bürger das Recht zu demonstrieren, friedlich zu demonstrieren. Und jetzt werden Leute rausgeschmissen, zum Beispiel von einer großen Luftfahrtgesellschaft, die demonstriert haben, weil Hongkong unter Druck der Pekinger Behörden kommt. Vier große Consulting-Unternehmen, die hier jeder kennt, ich muss jetzt keine Schleichwerbung machen, sind vergleichbar unter Druck gesetzt worden. Da hätte ich mal gerne ein Wort der Wirtschaft gehört.
Also das ist Cathay Pacific, die Fluggesellschaft. Mein Mandat erstreckt sich allein auf die deutschen Unternehmen. Also für diese Unternehmen kann ich nicht sprechen. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, und zwar am aktuellen Rand, jetzt im August über die Deutsche Handelskammer, und haben nach den Einschränkungen gefragt, die sie haben. Also es gibt Einschränkungen, die sind aber nicht so gravierend. Ich hatte es ausgeführt. Es geben 56% der Befragten an. Sie stehen zu diesem Standort. Sie haben ein Vertrauen, dass es ein faires oder ein hohes Maß an Vertrauen sie selbst haben in die Stadt, in die Sonderverwaltungszone. 23% geben eine pessimistischere Einschätzung an. Ist das viel, ist das wenig? Immerhin. Ich nehme an, wir haben die Befragung zum ersten Mal geführt. Bislang hatten wir keinen Anlass dazu. Diesmal haben wir einen Anlass. Also da sind schon Unternehmen dabei. Eine große Besorgnis gibt es generell, das ist keine Frage. Was in den Unternehmen passiert, habe ich geschildert. Wenn es da noch keinen Druck gab, schreien die Unternehmen nicht auf. Ich glaube, das ist jetzt Priorität der Politik, hier sich zu äußern. Wir sagen, wir können ja nicht einschätzen, von wem an welcher Stelle die Gewalt ausging. Also die Gewaltausübung von staatlichen Institutionen ist natürlich abzulehnen, wenn sie sich dagegen richtet, dass Menschen dort ihr freies Recht auf Meinungsäußerung.
Herr Dreyer, nach der Politik frage ich gleich noch. Ich will aber bei dem Stichwort mal Felix Lee noch ins Gespräch bringen, nach seiner Einschätzung. Also ich erinnere mich da an den Autokonzern Daimler, der im vergangenen Jahr Ärger bekommen hat, weil er auf Instagram mit einem Dalai Lama-Zitat geworben hat. Da war dann Peking ziemlich wütend, hat protestiert, hat das als Angriff auf seine Tibet-Politik gewertet. Und was ist dann passiert? Dann hat Daimler diesen Post nicht nur sofort gelöscht, sondern sich ganz offiziell entschuldigt. Felix Lee, Sie haben das da in Peking miterlebt, Sie verfolgen das. Wie peinlich ist so etwas oder muss man so handeln?
Naja, also dass ich als Tatzler ausgerechnet eine Lanze brechen muss für die Wirtschaft, das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber tatsächlich ist es so. Also der Druck inzwischen der kommunistischen Führung ist inzwischen, oder die Möglichkeit einer kommunistischen Führung ist inzwischen so groß, dass sie auf einzelne große Unternehmen massiv Druck ausüben kann und das auch imstande ist. Und das ist natürlich, da kann man dazu zurückblicken und kann man sagen, okay, warum hat man sich überhaupt als ein Unternehmen in so eine große Abhängigkeit begeben? Volkswagen, Daimler, viele andere Unternehmen, insgesamt die ganz gesamte deutsche Wirtschaft. Und jetzt sehe ich das Problem oder das Dilemma, dass natürlich einzelne Unternehmen, wenn sie aus Pekinger Sicht zu kritisch sind, dass die dann in Bredouille geraten. So, und ehrlich gesagt, ich muss tatsächlich sagen, inzwischen ist es natürlich wünschenswert, wenn sich dann auch ein Unternehmenschef oder auch wenn sich Verbände dann auch dann entsprechend kritisch zu äußern und das auch klar tun. Aber tatsächlich ist auch die Politik gefragt. Und da muss ich auch sagen, also auch von der Bundesregierung, und das unterscheidet heute das auch tatsächlich von 1989, okay, da ging es viel, viel blutiger ab, als was wir bis jetzt in Hongkong gesehen haben. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz war da die Haltung damals eindeutig, auch von der Bundesregierung, weil es damals auch einfach war, noch gegen China Sanktionen zu verhängen. Das ist heute aus deutscher Sicht natürlich viel, viel schwieriger, wenn China der drittwichtigste Handelspartner inzwischen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann, und das erwarte ich oder hoffe ich auch, wenn Frau Merkel im September nach Peking fliegt, dass sie doch klare Worte findet, dass nicht nur abstrakt, wie das bisher der Außenminister der SPD, SPD-Außenminister getan hat, irgendwie allgemein Gewalt zu verurteilen oder zur Deeskalation aufruft, sondern dass klare Adressaten benannt werden, dass das Frau Merkel dann auch wirklich tut, anmahnt, dass das, was China auch in den letzten Jahren gegenüber Hongkong getan hat, nämlich doch die schrittweise Unterhöhlung der demokratischen Rechte dort sowas klar benennt, das anmahnt, dass das ein völkerrechtlicher Vertrag war, dieser 50 Jahre, den zwischen China und Großbritannien damals verabschiedet wurde. Das anzumahnen, das würde ich mir von der Kanzlerin schon wünschen, weil ich denke mir auch, das ist meine Erfahrung auch in China, mit China muss man hart verhandeln. A, tun das die Chinesen selbst auch, und B, ich glaube, nur so wird man auch ernst genommen.
Ich glaube, dass es verständlich ist, wenn einzelne Unternehmen sich sehr genau überlegen, zu welchen Aussagen sie sich verstehen, weil sie in solchen Abhängigkeiten sind. Wenn VW zum Beispiel mehr als 40% seines Absatzes in China macht und mehr als 50% seiner Gewinne in China macht, dann hat das Unternehmen so viele Eier in diesen chinesischen Korb gepackt, dass sie schon Sorge haben, was da alles zu Bruch geht. Aber deswegen, finde ich, haben wir auch die Verbände. Und wenn Felix Lee sagt, die Politik muss klar reden, teile ich. Haben wir im Europäischen Parlament übrigens gemacht. Das Europäische Parlament hat eine Resolution beschlossen zu Hongkong.
Sie haben zur Zurückhaltung aufgerufen und zu Dialog.
Nein. Wir sind weitergegangen. Wir haben gesagt, wir unterstützen die Forderung der Hongkonger Demokratiebewegung, dass dieses Auslieferungsgesetz vollständig zurückgezogen wird. Wir haben ihre Forderungen, alle ihre 5 Kernforderungen haben wir als Europäisches Parlament unterstützt. Ich glaube, das könnte auch für andere Parlamente ein Vorbild sein. Aber die Verbände aus der Wirtschaft haben da auch eine Aufgabe. Ich rede jetzt nicht davon, dass ALBA Stellung nehmen soll, aber der DIHK schon. Und da würde ich sagen, um jetzt einen positiven Ton reinzubringen, stelle ich aber in den letzten Monaten fest, dass die Bereitschaft bei manchen Verbänden der Wirtschaft durchaus auch sich kritisch zu äußern zugenommen hat. Der BDI führt da eine klarere Sprache, als der DIHK sich bis jetzt traut.
Wir wollen noch über die Rolle der Politik reden jetzt in dieser Sendung. Sie hören den Deutschlandfunk um 19.45 Uhr jetzt ganz genau. Hongkongs Kampf, Europas Dilemma, das ist heute unser Thema mit den Journalisten Eva Korell und Felix Lee als Gäste. Außerdem dabei der grüne Politiker Rainer Bütikofer, den wir eben gehört haben, und Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelstag. Die Pekinger, Stichwort Politik, die Pekinger Protestbewegung, die hat sich ja schon enttäuscht geäußert wegen mangelnder Unterstützung aus Deutschland. Aber selbst wenn Peking da jetzt wieder auf Demonstranten schießen würde, würde denen kaum jemand helfen, so drastisch, und das hören wir uns jetzt vielleicht mal an, so drastisch hat das der Berliner China-Experte Eberhard Sandschneider hier im Deutschlandfunk formuliert.
Der Westen hätte nur die Möglichkeit, wieder fulminante Reden zu halten, seine tiefe Sorge zum Ausdruck zu bringen, am Ende vielleicht unter Verletzung seiner eigenen wirtschaftlichen Interessen eine Sanktionspolitik loszutreten, aber wirklich eingreifen würde niemand. Das muss man immer wieder klar und deutlich auch den Menschen in Hongkong sagen. Wenn gestorben werden sollte auf den Straßen von Hongkong, dann seid ihr alleine, dann bekommt ihr bestenfalls warme Worte aus dem Ausland.
Das klingt brutal, aber vielleicht auch realistisch, was Eberhard Sandschneider da sagt. Frau Korell, beschreibt das die Machtlosigkeit des Auslands im Umgang mit China und insbesondere auch die Machtlosigkeit, dieses Dilemma der EU?
Naja, also ich glaube schon ein bisschen sehr brutal, wie er das da ausgedrückt hat. Es gibt ein Dilemma natürlich, das ist ja auch das Thema, über das wir sprechen. Aber ich glaube, um vielleicht auch nochmal diese Verbindung auch Wirtschaft, Politik, natürlich muss man trotzdem für seine Werte eintreten. Da bin ich ganz auf der Seite von Felix Lee, das sehe ich auch ganz genauso. Ich glaube wirklich, dass man China gegenüber hart auftreten muss, weil alles andere wäre Schwäche. Und genauso wertet es China auf. Und hier geht es ja, und das ist ja auch etwas, was die Wirtschaft interessieren muss, hier geht es um Vertragstreue, da hat er ganz recht. Es ist hier ein völkerrechtlicher Vertrag, den China mit Großbritannien geschlossen hat. Und da steht es ganz genau drin, welche Rechte da zugesichert werden. Und wenn China sich jetzt nicht dran hält, dann bricht es diesen Vertrag. Wie es ja in Teilen, das es schon in den letzten Jahren auch gemacht hat. Und da finde ich, muss man schon mal den Finger in die Wunde legen und sagen, also hier, Moment mal, Verträge sind dazu da, um eingehalten zu werden. Und da muss man die Chinesen einfach immer wieder dran erinnern. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was man fast schon gebetsmühlenhaft auch immer wieder thematisieren muss. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die Wirtschaft, für die Politik und eben überhaupt für weil China will ja ein vollwertiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft sein. Also da finde ich, muss man es schon an seine Verpflichtungen erinnern.
Felix Lee, Sie haben das vorhin auch gefordert, mit Blick auch schon auf den Besuch der Bundeskanzlerin im September. Die Frage nur, wie viel Kritik verträgt Peking und wie ernst wird die EU in China genommen?
Oh, Peking kann sehr, sehr viel Kritik vertragen. Das erleben wir ja gerade im Handelskrieg mit Donald Trump, der ja überhaupt nicht auf den Mund gefallen ist und massive Kritik übt. Und man erlebt plötzlich einen so doch eigentlich, der sich sehr als sehr starken Mann, wie Xi Jinping präsentieren will, dass der plötzlich doch sehr kleinlaut wird. Ich will jetzt nicht Trump als das große Vorbild nehmen, aber nichtsdestotrotz, also was man schon daraus lernen kann, und das kann auch die Bundesregierung anwenden, weil Deutschland ist ein angesehenes Land aus chinesischer Sicht, auch ein sehr mächtiges Land, was, glaube ich, manchmal habe ich den Eindruck, in Europa dann teilweise oder in Deutschland selbst unterschätzt wird. Also wenn da eine Kanzlerin da auch klare Worte findet, beeinflusst oder beeinträchtigt schon auch eine chinesische Führung. Also insofern, ich glaube schon, dass klare Worte von auch einer deutschen Kanzlerin da schon was bringen würde.
Herr Bütikofer, wie sehen Sie da die Rolle der Bundesregierung?
Ich sehe das so, dass die Kanzlerin eine von den europäischen Politikerinnen gewesen ist, die in den letzten Jahren nicht immer öffentlich, aber jedenfalls bei ihren China-Besuchen solche politischen Fragen und Menschenrechtsfragen regelmäßig angesprochen hat. Der Donald Tusk ist auch noch einer. Und es gibt andere, die sich das gar nicht mehr trauen.
Ja, aber das da nur ein kleiner Einwand. Also ja, das stimmt, aber nicht, dass die Bundesregierung da jetzt wirklich wahnsinnig vorgeprescht ist, sondern es liegt nur daran, dass von den anderen Ländern überhaupt nichts mehr kommt.
Ja, und trotzdem, ich meine, es geht mir jetzt
aber Sie
ja
haben
darum,
recht, ja.
einen realistischen Maßstab dran zu legen. Ja, ich würde mich freuen, wenn alle Europäer wenigstens in dem Maße über diese Fragen reden würden, wie sie es an manchen Stellen getan hat. Jetzt glaube ich trotzdem, dass man da neu vermessen muss, weil inzwischen die chinesische Führung härter auftritt, weil die chinesische Führung aggressiver auftritt und rücksichtsloser auftritt. Und ich bin zwar, also den einen Punkt von Herrn Sandschneider, den finde ich richtig. Also seinen Zynismus nicht, aber den einen Punkt, dass man jetzt nicht mit großem Geschwätz sozusagen Leuten was versprechen soll, was man nie vorhat zu halten. Ich erinnere mich noch an die Reden des verstorbenen Senators McCain vor dem Russland-Georgien-Krieg, wo er die unverbrüchliche Solidarität der USA versprochen hat. Und als dann Putin einmarschiert ist in Georgien, war selbstverständlich nichts davon zu spüren. Also das ist auch eine Art von Zynismus. Das sollten wir nicht tun. Aber dass wir klar gegenüber China machen, dass wenn es jetzt zu wirklich der Anwendung chinesischer Waffengewalt in Hongkong kommen würde, dass Deutschland nicht einfach darüber hinweggeht und Business as usual weitermacht. Ich glaube, das muss sein.
Aber was heißt das? Welche Druckmittel hätte denn Deutschland oder die EU?
Oh, wir haben erhebliche Druckmittel im wirtschaftlichen Bereich, weil China auf westliche, gerade auch auf europäische und deutsche Technologien ganz scharf ist und in vielen Bereichen angewiesen ist.
Wirtschaftssanktionen, Herr Dreyer?
Hey, wir sehen jetzt gerade, Wirtschaft soll irgendwie alles leisten. Also,
deswegen frage ich Sie.
Wirtschaft ist jetzt mal da und wie ich jetzt die Herren Lee und Bütikofer richtig verstanden habe, ist das der Grund, dass wir da sind, auch eine geschaffene, von der Wirtschaft geschaffene Plattform, dass die Politik ein größeres Gewicht auch in Peking hat. So, also insofern kann man nicht im gleichen Atemzug vorwerfen, dass Unternehmen sich sofort äußern, wenn ein Land wie China nicht die gleichen Rechte seinen Bürgerinnen und Bürgern gewährt, wie wir das tun. Und da können wir sofort bei unseren Nachbarn anfangen, wo Dinge auch unterschiedlich laufen. Ich will jetzt nicht Länder miteinander vergleichen, aber es gibt auch bei westlichen Verbündeten durchaus Überraschungen in negativer Hinsicht. Und wir gehen nicht gleich aus dem Land raus. Also, dass wir von der Wirtschaft nicht uns freuen, wenn über Sanktionen spekuliert wird, ist klar. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen hinweisen, was das kostet. Ja, und umgekehrt sind die Erfolge auch schon genannt worden von einzelnen Unternehmen im Handel mit China. China im Übrigen ist unser wichtigster Handelspartner weltweit, wenn man Exporte und Importe zusammenzählt, aber macht auch nicht mehr als 10% aus unseres internationalen Geschäfts. Also insofern hier, das dürfen wir dann auch nicht zu stark übertreiben. Aber wären wir nicht da, dann wäre von anderer Seite dann der Vorwurf gekommen, wieso seid ihr nicht da und ergreift die Chancen.
Aber darum
Deutschland
geht's,
im Übrigen, vielleicht den Satz noch, nicht. Schafft dieser Handel mit China 1 Million Arbeitsplätze.
Es geht nicht darum, jetzt darüber zu fantasieren, ob man gar nicht mehr in China Geschäfte macht. Es geht zum Beispiel konkret darum, dass man China keine Technologien liefert, mit denen die Bevölkerung unterdrückt werden kann. Und das haben wir mal gemacht nach Tiananmen, haben wir gesagt, es gibt keine Waffen, ihr kriegt keine Waffen mehr. Inzwischen werden bestimmte Technologien, bestimmte Algorithmen weaponisiert, sagen die Amis, ja, also zu Waffen gemacht.
Gut, aber Sie reden jetzt, Herr Bütikofer, nicht über die deutsche Wirtschaft.
Doch, ich rede auch über die deutsche Wirtschaft. Auch aus Deutschland wird so ein Zeugs nach China geliefert.
Herr Bütikofer, machen wir vielleicht deshalb einen Punkt, weil die Chinesen, glaube ich, haben alle möglichen, ich weiß nicht, was es für Schlagstöcke, Gewehre, sonst was. Ich weiß nicht, ob man zur Unterdrückung der Bevölkerung jetzt in diesem Jahr unbedingt noch auf Deutschland angewiesen wäre. Aber, weil wir auf das Ende der Sendung zugehen, die Frage schon noch an Sie alle. Dieser Übergangsstatus jetzt einer Sonderverwaltungszone, den hat Hongkong ja für 50 Jahre bekommen. Da ist jetzt schon bald Halbzeit, also dieses Ende 2047 rückt, dann ist noch weit weg, aber rückt schon doch näher. Was bedeutet das denn? Also werden solche Konflikte jetzt automatisch, wie wir sie da jetzt erleben, Frau Korrell, werden die jetzt noch zunehmen in den nächsten Jahren?
Ja, das ist gute Frage. Ich bin also auch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, denn ich hätte das auch nicht erwartet, dass der Konflikt so eskaliert, wie er das jetzt getan hat. Denn was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist eher, dass China so eine schleichende Integration Hongkongs betrieben hat. Und so sehr wir alle noch preisen, wie toll es jetzt in Hongkong ist und wie frei und wie schön, muss man ja sagen, dass das ja schleichend unterhöhlt wurde und das sicher auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird unter diesem Regime. Und ehrlich gesagt sollte Hongkong, glaube ich, würde ich jetzt mal erwarten, dass es vielleicht in 10 Jahren dieses Wettrennen auch zwischen Hongkong, Shenzhen, Shanghai, dass da vielleicht die chinesischen Städte die Nase vorn haben und dass Hongkong an Bedeutung verliert. Das könnte ja durchaus sein. Sicher nicht, wenn es jetzt dort zu Gewalt kommt, denn das, was Hongkong ja immer noch bietet, eben gerade im wirtschaftlichen Bereich, eine konvertible Währung und eben, dass es ein Finanzplatz ist, wo ausländische Investoren eben gerne hingehen, weil sie wissen, das ist ein freier Handel ist dort möglich. Also das sind alles die Vorteile, die Hongkong jetzt noch genießt. Mhm. Aber genau auf das, was Hongkong jetzt zusteuert oder wo wir vielleicht mit diesem Konflikt hinsteuern, genau das ist ja gefährdet. Und deswegen würde ich jetzt keine Aussage wagen, ob das dann wirklich so kommt.
Mhm. Herr Dreyer, sehen Sie optimistisch da in die Zukunft, was Hongkong angeht? Oder wird das jetzt dann auch zunehmend schwieriger für deutsche Unternehmen?
Also ich sehe, dass wir bei allen Rückschlägen gut daran tun, lieber da zu sein, als nicht da zu sein. Auch geschäftliche Kontakte sind sowohl in Hongkong als auch in der Volksrepublik China wichtige Vorbedingungen, keine hinreichende Bedingung, dass sich Dinge aus unserer Sicht zum Guten entwickeln, aber sie sind doch eine notwendige Bedingung. Also wir bleiben da, sofern nicht die Politik sagt, ihr dürft da nicht hingehen, weil wir haben das beim Zerfall der Sowjetunion gesehen. Es gilt auch immer noch, und hier habe ich die Hoffnung, es gibt auch einen Wandel durch Handel, also durch geschäftliche Aktivitäten. Die deutschen Unternehmen haben ihr Commitment zu Hongkong jetzt geäußert. Anders zum Beispiel eine Befragung der amerikanischen Handelskammer. 3/4 der Unternehmen haben gesagt, wir erwägen den Sitz hier abzuziehen von Hongkong.
Herr Lee, in 2 Sätzen lässt sich sagen, sind Sie optimistisch, pessimistisch?
Also ich wurde mal ein paar Mal, oder ich habe selbst gedacht.
Also nur 2 Sätze, wir haben
bis zum Ende. Also ich habe mit einer Aktivistin mal gesprochen und habe gefragt, was bringt ihr euer Proteste noch? In 28 Jahren ist doch eh alles vorbei. Da sagte sie nur, aber solange wir diese Rechte haben, die Möglichkeiten haben, für unsere demokratischen Rechte uns einzusetzen, dann sollen wir das doch tun. Was in 28 Jahren ist, weiß keiner.
Und das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Ich bedanke mich für die anregende Debatte. Danke nach München und Berlin und wo auch immer Sie uns hören. Dankeschön für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Hongkongs Kampf, Europas Dilemma. Es diskutierten Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europaparlaments für Bündnis 90 Die Grünen, Eva Korrell, Bayerischer Rundfunk, sie war 1997 ARD-Korrespondentin in Hongkong, Felix Lee, langjähriger China-Korrespondent der TAZ, und Volker Dreyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Außenwirtschaftschef des DIHK. Die Diskussionsleitung hatte Martin Sagatta.